Mose ist so die Verbindung hier zwischen dem Volk Israel und Gott. Und an irgendeinem Punkt sagt er, Gott, ich brauche dich jetzt sichtbar.
Hallo und herzlich willkommen zum gemeinsamen Glauben-Podcast. Wir sind Angestellte und Pastoren der Adventgemeinde hier im Raum Hannover und wir wollen gemeinsam mit dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, in diesem Podcast laut darüber nachdenken, was es eigentlich heutzutage bedeutet, gemeinsam zu glauben und im christlichen Glauben gemeinsam unterwegs zu sein, das miteinander zu teilen und wie wir uns dabei gegenseitig unterstützen können. Mit mir heute vor dem Mikrofon sitzen
Carsten, ich bin Theologe und systemischer Therapeut und arbeite in der Beratungswohnung hier in Hannover.
Ich bin Marco, Stadtteilsozialarbeiter in Hannover, Stadtteil Kronsberg.
Christian, Pastor in der Adventgemeinde Hannover Süd und auch draußen am Kronsberg unterstützend oder ja mit Marco zusammen im Leitungsteam.
Alberto, ich bin Pastor in der Adventgemeinde in Hannover Fischerstraße.
Ich bin Samuel, ich bin auch Pastor in der Adventgemeinde Fischerstraße und leite das One Year for Jesus Projekt. Das ist ein freiwilliges soziales Jahr im Rahmen unserer Kirche.
Und mein Name ist Benjamin und ich begleite 3 Gemeinden so am östlichen Rand der Region von Hannover und darüber hinaus. Und ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir miteinander uns austauschen können und dass du zuhörst, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer. Beim letzten Mal haben wir uns so mit dem Thema Gottesbild beschäftigt. Carsten, da hast du uns mit reingenommen aus deiner Biografie, ja, was du selber so erfahren hast, welche Fragestellung du hattest, ne, welches Gottesbild du in deiner Kindheit hattest, wie dich das angeregt, aber auch herausgefordert hast. Und du hast uns dann mit hineingenommen in in diese Fragestellung, welches Bild von Gott haben wir eigentlich? Und zwar in dem Kontext haben wir so das Bild von Gott, dass der mit mir wütend ist oder traurig ist, wenn ich das und das versäume. Und du hast alternativ vorgeschlagen, Gott ist mir liebevoll zugetan. Ja? Und wir haben, glaube ich, miteinander im Gespräch auch festgehalten, dass es total wichtig ist, ne, welches Gottesbild man hat. Weil das ganz viel, eigentlich alles im Glaubensleben und wie wir miteinander umgehen, prägt und generell Gemeindeleben bestimmt. Ja? Ob man eben in so einer Kultur der Angst lebt oder ob man aus so einer Sicherheit, weil ich geliebt werde, heraus leben, Fehler machen und daraus lernen kann. Ja? Tatsächlich dürfen wir eben Ruhe, dürfen wir Frieden finden bei Gott, der sich uns mit Gnade und mit Liebe zuwendet. Und heute wollen wir uns, haben wir uns so vorgenommen, der Frage einfach mal ein bisschen mehr öffnen oder der nachgehen. Es ist ja schön und gut, dass wir das mal so proklamiert haben, ein Gott der Liebe. Aber was steht eigentlich in der Bibel? Was für ein Gottesbild finden wir in der Liebe? Entschuldigung. Und wenn wir in die Bibel so hineinschauen, dann werden da ja so unterschiedliche Bilder von Gott verwendet, weil keiner von uns hat Gott je gesehen. Das heißt, in der Bibel und generell im Glaubensleben müssen wir in Bildern, in Metaphern reden, um uns irgendwie eine Vorstellung von Gott machen zu können. Und da wäre mal so die erste Frage an die Runde. Welche Bilder sprechen euch besonders an? Oder welches Bild von Gott, was so in der Bibel erwähnt wird, was vielleicht bekannt ist oder nicht so bekannt ist, berührt dich?
Also was mich anspricht, ist, dass Gott in der Bibel zum einen sehr nahbar dargestellt wird, sogar selbst als Mensch zum Anfassen, zum Sehen, um mit ihm zu reden, also sehr persönlich, aber auf der anderen Seite auch sehr fern, also schwer zu greifen, zu fassen, was und wie Gott wirklich ist und der sich in unterschiedlichen Situationen oder zum Beispiel in einem Feuer zeigt oder in einer Wolkensäule. Also diese Mischung aus sehr nah und sehr fern, das finde ich ein spannendes Zusammenspiel.
Mhm. Danke. Wobei es jetzt nicht das eine spezielle Bild ist, sondern so, es ist ein Konglomerat aus mehreren, sagst du, ne?
Genau, also dass es nicht auch einfach in eine Box packen kann, sagen kann, so ist Gott, sondern ich finde, das macht ihn auch so ansprechend und ja, einfach interessant auch, ihn einfach zu entdecken und kennenzulernen.
Bei mir sind ja unterschiedliche Bilder von Gott, die mich bewegen und berühren, aus so unterschiedlichen Momenten, je nachdem, wie es mir gerade geht. Momentan, heute, jetzt, wenn ich nachdenke, ist dieses Bild von der Barmherzigkeit, das berührt so ein Stück mein Herz. Ein Gott, der einfach sich öffnet und einen in sein Herz hineinschließt. Völlig unabhängig davon, wie der andere sich in dem Moment befindet oder wie er sich fühlt. Also ein Gott, der einfach ein offenes und ein herzvolles Herz für jemanden hat. Und das ist das Bild, was mich heute gerade so ein Stück bewegt über Gott.
Ja, spannend, ne? Man merkt, je nach Jahreszeit oder auch nach Stimmungsbild sind es manchmal mehrere oder unterschiedliche Bilder. Wir brauchen, glaube ich, auch viele verschiedene Bilder, weil Gott auch immer mehr ist.
Mich fasziniert das Bild des Windes. Jesus sagt das in Johannes 3 so schön mit Nikodemus zusammen. Der Wind weht, wo er will, man hört sein Rauschen, aber weiß nicht, woher er kommt, wohin er geht. So ist es mit allen, die aus dem Geist geboren sind. Und das ist ja im Hebräischen sowohl als auch im Griechischen das gleiche Wort wie das Wort für Wind, das Wort für Geist. Und damit verbinde ich vieles. Einmal dieses Getragenwerden, gerade auch getragen werden über mich selbst hinaus, also wachsen. Damit verbinde ich durchgepustet zu werden, wenn ich auf dem Deich stehe. So richtig mal eine ordentliche Ladung Wind. Frische, lüften. Also das ist für mich etwas sehr Lebendiges. Mich nicht loslassendes und aber trotzdem auch totaler Kontrollverlust bei Gott.
Ja, den Wind kann man so schlecht einfangen. Aber er ist irgendwie trägt. Da. Ja. Ja. Mhm.
Mhm. Also bei mir ist es gar nicht mehr so eine Metapher. Das war vielleicht einmal so wichtig für mich, so Gott ist wie eine Mutter, die für ihre Kinder sorgt oder ja, wie ein Vater. So diese Bilder kennen wir. Was mich fasziniert und immer mehr fasziniert in den letzten Jahren ist, was Samuel schon angedeutet hat, dass Gott Mensch geworden ist, so wie die Bibel sagt, in Jesus Christus und wir darüber Berichte haben. Und dann denke ich mir, Wahnsinn, also wenn dieser Gott unendlich ist und diese also superlativen Attribute zugeschrieben bekommt und der wird ein Mensch mit Augen, in die ich gucken kann, mit Ohren, die mir zuhören, mit einem Mund, der zu mir spricht und er macht sich greifbar und darüber, also noch viel krasser finde ich, er macht sich angreifbar und das, also sehen wir dann bei Jesus, ja, also wie angreifbar er sich gemacht hat, dass er sich sogar Nägel durchs Handgelenk hauen lässt. Ne? Also das berührt mich, das fasziniert mich. Es ist keine Metapher, aber es ist ein Bild. Es ist wie ein Spiegelbild in gewisser Weise. Ja.
Ich bin irgendwie so fasziniert, immer mal wieder von, also irgendwie bin ich mittlerweile an so einen Punkt gekommen, in so ein Alter vorgeritten, wo ich gesagt habe, vorher immer, oh, diese alten bekannten Texte wie Psalm 23, machst du mal einen Bogen drumherum, viel zu ausgelutscht, aber mit der Zeit einfach auch feststelle, was da für eine Tiefe auch mit drin steckt. Also einfach dieses Bild, Gott als der gute Hirte, der mich begleitet, der mich zu saftigen Wiesen und zu frischem Wasser auch mitführt. Und obwohl wir heute ja alle in Europa, würde ich mal sagen, allgemein, eher weniger was mit Landwirtschaft oder mit Viehwirtschaft zu tun haben, trotzdem davon noch berührt werden oder es mich berührt. Es gibt so ein Lied, wo es heißt, der Herr ist mein Hirte, was ich mir auch immer wieder anhöre, um mich so wieder zu gründen, aber auch um mich so in Arm nehmen zu lassen, ne? In Vorbereitung auf vielleicht einen anstrengenden Termin. Ne?
Ich bin fasziniert von dem Bild des Vaters tatsächlich, das du, Christian, ein bisschen früher vielleicht hattest. Heute sind andere für dich eher dran. Und ich merke, dass ich eine ambivalente Beziehung dazu habe. Einerseits bin ich fasziniert von dieser Idee, dass er dir ständig versucht, die Angst zu nehmen. Und dich als sein Kind ermutigt, geh deinen Weg, mutig voraus. Lass das mit den Sorgen, ich bin da. Ich bin da, du kannst gehen, du kannst deinen Weg gehen. Aber immer wenn er auch ein bisschen stark auftritt und ich das Gefühl habe, okay, jetzt greift Gott durch und wird autoritär, dann merke ich, da zieht sich mir irgendwie alles zusammen, wenn ich diverse Geschichten in der Bibel so lese. Das hat aber sicher auch seinen Platz, aber ich bin da noch nicht so ganz fertig mit diesem Bild hier.
Ich glaube, gerade deswegen brauchen wir so viele verschiedene Bilder oder gibt es auch so viele Bilder in der Bibel, weil Gott ja immer noch mehr ist. Also Gott ist mehr als ein Vater, ein guter Hirte, König haben wir noch gar nicht erwähnt und so weiter. Also die Liste ist echt ellenlang, wenn man somit überlegt, weil wir unterschiedliche Biografien haben, unterschiedliche Zeiten haben, wo uns Bilder unterschiedlich auch ansprechen. Aber die Frage ist ja jetzt, gibt es da vielleicht einen gemeinsamen Nenner von den Bildern? Etwas, was die miteinander verbinden könnte? Oder ist das jetzt hier so ein riesengroßes Mosaik und wir stehen noch so ein bisschen davor und haben hier mal so ein Mosaikplättchen und da mal eins? Aber was ist the bigger picture? Was ist das größere Bild?
Also ich merke, was diese Vielfalt auf jeden Fall und Komplexität, wie wir sie wahrnehmen, auf jeden Fall deutlich macht, ist, dass Gott der alles Überragende ist. Also wir können ihn halt nicht irgendwie so klein machen, wie wir Menschen sind oder denken, sondern Gott ist größer. Er überragt unsere Vorstellung sogar. Und das könnte ich mir vorstellen, ist ein Aspekt, der die unterschiedlichen Bilder auch verbindet. Gott ist größer.
Ja, genau an der Stelle finde ich spannend, auch gerade, weil du gerade sagtest, Marco, ne, so dieser Vater, der durchzieht, der Kriegsheld, wie du es gerade gesagt hast. Und auch da, also haben wir, weil dazu auch meine Beziehung ist, aber trotzdem bleibt ist da drin ja auch der Aspekt, und der finde ich ist auch nochmal so alles verbindend. Er ist verlässlich zugewandt, weil da, wo Gott, so wie ich das lese im Alten Testament, in der hebräischen Bibel, wo Gott durchgreift, wo Gott klare Kante zeigt, ist es gegen Ungerechtigkeit und zum Schutz. Also Gott ist eigentlich immer gegen die Starken und immer bei denen, die schwach sind und seine Stärke brauchen. Ne? Dieses krasse Bild, was wir, glaube ich, letztes Mal kurz angesprochen hatten. Ne? Mose hält die Hände hoch und solange Mose die Hände hochhält, siegt das Volk. Mose macht die Hände runter, das Volk verliert. Kann man ja auf unterschiedlichste Weise deuten, diesen Text. Ne? Auch krass, finde ich, deuten, wie ich damit nichts anfangen könnte. Aber wenn ich jetzt gerade denke ich so, ja, aber was soll Israel spüren? Nicht wir gewinnen, weil wir die Tollen sind, die richtige Power haben, wissen, wie es geht, sondern wir sind abhängig von Gott. Und diese Abhängigkeit finde ich schön, weil sie total verlässlich ist. Weil sie immer für mich ist. Es sei denn, ich bin einer von den starken Bösen, dann ist er gegen mich. Weil er die anderen, die ich bedrohe, beschützt. Und damit kann ich da wieder was anfangen. Dann fühle ich mich wieder sicher.
Und da wird es ja wieder so spannend. Da bin ich wieder bei dem Thema, wie wichtig ist eigentlich ein Gottesbild. Also wir sind da eigentlich beim Fundamentalen, weil je nachdem, welches Bild ich von Gott habe, also was mich so hauptbestimmt, ja, werde ich auch Bibel auf eine bestimmte Art und Weise lesen bzw. interpretieren. Ja, und deswegen sind ja so rote Faden wichtig. Ne? Und deswegen also die Frage nach dem gemeinsamen Nenner. Und ja, Samuel, man kann manche Sachen, also man kann sagen, Gott ist immer mehr, aber was können wir vielleicht darüber hinaus noch feststellen? Ja? Und ich bin beim Nachdenken auf 1. Johannes 4, Vers 16 auch gestoßen, wo ja dort an dieser Stelle im Neuen Testament, also schon relativ spät, wenn wir so die Entstehungsgeschichte der Bibel uns anschauen, festgehalten wird, okay, Gott hat so einen zusammenfassenden Character Trait, also so eine Eigenschaft, die all seine Charaktereigenschaften, so unterschiedlich sie vielleicht auch sein mag, zusammenfasst, und das ist, Gott ist Liebe. Also nicht nur Gott ist eine wirklich wahnsinnig liebevolle Person oder eben Gottheit, sondern Gott gleich Liebe. Soll ich vorlesen, ja? Und ich lese nach der Elberfelder. Da 1. Johannes 4, Vers 16. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und die Frage, die ich mir jetzt so stelle, und vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen, ist so, wie kommt ein Johannes so im Neuen Testament da drauf, das so rauszuhauen. Natürlich, es gab da irgendwie eine Inspiration, das ist von Gott eingehaucht worden, aber ich glaube auch nicht, dass das so im luftleeren Raum entstanden ist. Also die Frage ist, die Bilder, die wir gerade so erwähnt haben, und viele davon stammen ja spannenderweise aus dem Alten Testament, kann man vielleicht da irgendwo so eine Offenbarungsgeschichte, Entwicklungsgeschichte sehen, also wo Gott immer mehr und mehr von diesem Mosaikbild von sich preisgibt, um dann zu sagen, okay, aber all das zusammen wird unter dem Bild der Liebe zusammengefasst. Oder irre ich mich auch einfach nur, da könnt ihr mir ja auch widersprechen.
Boah, jetzt mal nochmal ein bisschen nachdenken, weil das echt klasse ist, der Gedanke. Also ich würde dem jetzt spontan total zustimmen, sagen, na klar, würde ich das genauso formulieren wie du, auch wenn ich nicht auf die Idee gekommen wäre, es so genial zu formulieren, aber muss ich noch einen Moment wirken lassen.
Also was auch jetzt für mich gerade ein neuer Gedanke ist, den ich auch über den ich nochmal nachgehen möchte, ist, dass der Schreiber das auf Grundlage des Alten Testaments gesagt hat. Also die hatten ja damals das Alte Testament als Grundlage. Und wenn diese Aussage machen, Gott ist Liebe, wir haben es erkannt und geglaubt, muss das ja aufgrund irgendeiner Erfahrung sein, die da war. Und wenn ich ans Alte Testament denke, dann ist halt auch da immer die Schwierigkeit, die Frage, ist das der gleiche Gott wie im Neuen Testament? Zeigt er sich da auch als liebender Gott? Aber das als Grundlage, dieses Vers zu sehen, finde ich einen sehr spannenden Gedanken.
Aber ich möchte hier Johannes erstmal allein aus der Perspektive des Neuen Testaments sehen. Ich glaube, Johannes hat ja die Erfahrung von einem Gott, der dann wirklich stirbt an diesem Kreuz. Und hier ist die absolute Offenbarung einer Liebe. Ich weiß nicht, ob er direkt ins Alte Testament geht und anfängt dort vom Alten Testament diese Liebe zu definieren, sondern er sagt ja hier, so verstehe ich spontan, wir haben erkannt und dann haben wir geglaubt. Das heißt, irgendwann öffnet sich so ein Panorama, nachdem er dann feststellt, wow, also dieser Gott, von dem ich so gehört habe, ein Stückchen in kleinen oder großen Bildern, endet praktisch am Kreuz. Und das als Zeichen dafür, dass er alles geben kann für einen Menschen, der in seinem Herzen ist. Ich glaube, das ist so eine Punktierung von einer Liebe. Wenn jemand sowas erlebt hat, und wenn jemand sowas gesehen hat, dass dieser Große, dieser Starke, dieses Unerklärbare plötzlich für einen selbst sich hingibt, dann ist das Liebe.
Es ist sicherlich, also ich habe jetzt erstmal nur eine These aufgestellt, ne? So ein Gedanke, den ich mit euch nachgehen möchte. Und ich glaube, das Leben ist auch immer wieder so komplex, die Bibel ist manchmal so tiefgehend, dass es wahrscheinlich, ne? Johannes hat Jesus live erlebt, also den Mensch gewordenen Gott live erlebt, das Opfer, die Auferstehung live erlebt. Und gleichzeitig war er aber auch Jude, ne? Also er kannte diese jüdischen Geschichten seiner Vorfahren. Wenn er Heilige Schrift aufgeschlagen hat, also Schriftrollen, dann war es ja das Alte Testament, ne? Also vielleicht ist es so eine Kombination eben aus beidem, wo dann aber irgendwann so klar wird, wir müssen bei der Liebe rauskommen. Oder wir kommen bei der Liebe raus, weil das ist schon auf der ersten Seite der Bibel
eigentlich schon so vorgekommen. Da bin ich ganz bei dir. Ich vermute, nur das Alte Testament zu sehen, ich weiß nicht, ob Johannes auf diesen Punkt gekommen wäre, in dieser absoluten Darstellung dessen, was Gott wirklich ist. Weil das Alte Testament hat unterschiedliche Phänomene, unterschiedliche Bilder, sogar Gewalt ist dort zu sehen. Also das, wovon Carsten gesprochen hat, dass er den Schwachen gegen den Starken schützt und auftritt. Aber hier konzentriert sich das alles auf einen Punkt. Das heißt, also verdichtet sich in er selbst stirbt an der Stelle dessen, denn er liebt. Also ich denke, das ist hier, was Johannes Eye-Opener sein könnte, sagen könnte, okay, also hier ist das Maximum.
Könnte man dann sagen, also Jesus ist ja das, was Johannes erlebt hat, wie Gottes Liebe sichtbar und erfahrbar. Also Glauben kann man ja auch mit Vertrauen im Neuen Testament übersetzen. Er ist also die lebendig gewordene heilige Schrift oder die heiligen Schriften des Alten Testaments. Also Jesus erfüllt all das, was Gott schon vorher so in Mosaikbildchen von sich preisgegeben hat. Und trotzdem müssen wir immer noch, ganz demütig dürfen wir erkennen, es gibt immer noch irgendwo einen Bereich Gottes, den wir noch nicht so ganz verstehen können. Sonst wäre er nicht mehr Gott, wenn wir ihn ganz erklären könnten.
Ja, weil ja die Liebe auch irgendwie nicht erklärbar ist. Und die Liebe ja, also auch wenn gerade der erste Johannesbrief da sehr, sehr klar, ne? Sehr klare Aussagen macht, ne? Er sagt, er liebt Gott, liebt seinen Nächsten, ist ein Lügner. Also der hat ja einen ganz großen Anspruch. Und trotzdem unterstelle ich jetzt mal Johannes, dass er das nicht selbstherrlich formuliert, so nach dem Motto, ey Leute, ich zeig's euch, so geht's. Sondern in dem Moment, wo er das erkennt und das vielleicht so ausspricht, wie ich es jetzt auch gerade so für mich höre, sagt, das ist das, was, wenn Gott das ist, wenn Gott Liebe ist, was heißt das für mich? Und du hast ja eben auch von der Entwicklung gesprochen. Da gibt es so etwas wie eine Entwicklung in der Bibel. Ich würde ja nicht sagen, dass Gott sich entwickelt im Sinne von, ich muss was lernen. Aber ich glaube, dass Gott mit, da wäre auch mal ein spannendes Podcast-Thema. Also wo spüren wir auch innerhalb der Bibel eine Entwicklung? Weil wir Menschen uns entwickeln. Und weil Liebe etwas ist, was wir niemals aufhören, immer wieder neu zu lernen. Und das vielleicht gerade so Momente, denke jetzt auch so an die Situation in den ersten Gemeinden. Da gab es ja auch ganz schön viel Zoff. Also vielleicht haben wir manchmal die Vorstellung, es war so eine tolle Zeit, so die ersten Christen, dann war der böse Feind, der hat sie verfolgt und dann haben sie sich so entwickelt. Die haben sich ganz schön gezofft. Und wenn dann so mittendrin Johannes auch als später Autor, ne, so sagt so, ja, Gott ist Liebe, Leute. Gott ist nicht die Frage nach das und das und so, Gott ist Liebe. Boah, finde ich gerade auch sehr aktuell.
So, ja, es hört gar nicht auf, das aktuell zu sein.
Ja, 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 genau, auch weil es nicht aufhört, aktuell zu sein.
Ja. Und das ist ja tatsächlich genau das, was wir anknüpfend an das letzte Gespräch mir auch wirklich postulieren wollten. Ja, also diese wir schlagen Gottes Bild vor, wo Gott die Liebe ist und mir liebevoll begegnet und ich in seiner Liebe ruhen kann und daraus dann Glauben miteinander gestalten kann.
Ich muss hier mal kurz reingrätschen. Ihr Theologen habt mich irgendwo verloren auf dem Weg.
Danke, dass du das machst.
Zwischen all diesen Mosaiksteinchen versuche ich gerade so ein Bild zusammenzupuzzeln aus Bildern aus dem Alten Testament. Du hast von der Lebenswelt der Liebe gesprochen, also wie sich das in uns offenbart. Und Alberto, bei dir bin ich hängen geblieben und ausgestiegen. Du hast auf einmal den Tod mit der Liebe verbunden. Und was davon so begeistert und so fasziniert und hier ist konzentriert die Liebe Gottes, da war ich weg. Also wie hast du das denn hingekriegt? Warum ist das so besonders?
Danke, dass du da nachfragst. Manchmal,
deswegen brauchen wir normale Menschen.
Genau, ja. Manchmal also redet man so
aus einer bodenständigen Sozialarbeiter.
Aus seiner Gewohnheit heraus, aus einer theologischen Gewohnheit. Aber ich merke, das, wovon ich hier gesprochen habe, ist nicht ein theologisches Wissen, sondern das, was ich empfinde in Bezug auf Menschen, die ich so richtig lieb habe. Und wenn ich so nachdenke, wie weit reicht das, wenn ich sage, ich stehe für dich und ich stehe an deiner Seite, ich habe mich für dich entschieden, wie weit reicht das? Und hier erlebe ich jemand, wir haben ja Gott gesagt, also jemand, der schon von Anfang an zeigt, ich stehe für dich, das ist so die Bibel, ich stehe für deine Befreiung, ich nehme dich da raus und ich schütze dich, ich begleite dich. Und dann die Bilder, von denen wir gesprochen haben, ich bin Wind, ich bin Vater, ich bin Wasser und ich bin an deiner Seite. Und hier steht er nicht nur für mich so wörtlich, dass er mich einfach verteidigt und das macht oder mir zum Essen gibt, also wie so ein Vater für seine Kinder sorgt, sondern wenn es drauf ankommt, dann geht er selbst drauf ein. Also dann geht er selbst drauf. Und das ist für mich ein Ausdruck von Liebe, die ich so nicht weiß, ob ich das bringen würde. Aber wenn ich überlege, dass jemand die Schläge an meiner Stelle aufnimmt, weil er wirklich, wirklich daran interessiert ist, dass ich geschützt bin, dann ist das für mich so ein Ausdruck von Liebe. Also das ist das, was ich gemeint habe mit dem Tod.
In gewisser Weise feiern wir ja solche Geschichten auch, wenn wir das in Filmen oder sowas sehen. Also jetzt mit meiner Verlobten, wir gucken ab und zu mal so koreanische Drama-Serien und sowas. Und also genau diese Frage interessiert uns, bewegt uns dann auch so, wie weit gehen diese Leute für ihren Schatzi, wie auch immer, ja. Und das sind Heldengeschichten für uns. Da sagen wir, ah, endlich ist da mal jemand, der bis ans Äußerste geht. Und bei Jesus ist oft so ein rotes Tuch davor, ja, weil dieses gruselige Bild vom Kreuz vielleicht zu schnell mit dem Wort Liebe verknüpft ist. Aber was wir sehen, ist Brutalität, ist Grausamkeit, ist Leid, ist Schmerz. Und Marco, vielleicht hat dich das so irritiert, ja. Aber ich denke, emotional, wie Alberto das jetzt gerahmt hat, auch, also jemand, der bis ans Äußerste bereit ist zu gehen, zu meinem Schutz, zu meinem Heil, zu meinem Wohlsein, das begeistert uns. Ja. Das ist, glaube ich, also nichts Befremdliches, sondern was wir in tollen Filmen immer wieder auch vorgespielt bekommen. Und da wünschen wir uns, ach, wäre doch mein Partner auch so, ne? Also, ja, wenn ich ans Kreuz gucke, dann sehe ich dieses Gegenüber.
Marco, du hast mir letztens, vorgestern oder gestern, hast du mir bei Instagram ein Reel gezeigt, also ein Video, kurzes Video. Mir auch, genau, von This is Arise, also einer Amerika stammenden Ministry, ne? Die vom adventistischen Pastor, die sich so auch auf die Fahnen geschrieben haben, ey, wir wollen über die frohe Botschaft reden, wir wollen über die Liebe Gottes zu uns reden. Und wie er so erfahrungsberichtmäßig erzählt hat, ja, und dann kommen wir in die Gemeinden und dann bekommen wir so als Feedback, ja, schön, dass ihr über die Liebe und Evangelium und so redet, ey, aber was ist denn mit der dreifachen Engelsbotschaft und wo und was ist mit Gericht und so? Wo er dann wieder sagt, ja, aber die Motivation des Ganzen ist immer Liebe. Ja? Und ich glaube, ich stelle wieder so eine weitere These auf, auch wenn es halt nicht immer so leicht nach, wie alt ist die Bibel? Also über 2000 Jahre auf jeden Fall. Ne? Und das heißt, wir haben einen kulturellen Graben, ja, der dazwischen auch aufgebaut oder jetzt entstanden ist. Es ist manchmal schwer, Bibel zu lesen und zu verstehen. Aber ich glaube, es gibt so einen roten Faden der Liebe in der Bibel. Und beim letzten Mal, Christian, hast du vorgeschlagen, dass wir uns mal so einen wichtigen Text im Alten Testament anschauen, der, glaube ich, ganz viel auch im Alten Testament an Gottesbild begründet hat, aber auch vermutlich auch im Neuen Testament. Also da können wir ja dann noch weiter drüber nachdenken. Und zwar finden wir den in 2. Mose 34, 6 bis 7. Und ich weiß nicht, ob wir mal Krissel da mit reinnehmen können. Willst du uns den so ein bisschen mal vorlesen? Stimmt, Christian. Ich weiß gar nicht, darf ich dich überhaupt im Podcast Krissel nennen? Macht der Gewohnheit. Pastor Lutsch.
Ach, wir haben gar keine. 2. Mose, was war das?
2. Mose, 34, 6 und 7.
Okay,
jetzt. Dann kannst du mal mit reinnehmen und uns sagen, warum ist denn das überhaupt ein wichtiger Text, wenn es ums Gottesbild geht? Aber lies erstmal.
Nur diese zwei Verse.
Mhm. Okay. Wir erzählen ja dann noch Stück für Stück.
Ja, ich habe hier die Übertragung Hoffnung für alle vor mir liegen, in der älteren Ausführung. 2. Mose 34, Vers 6. Er, das ist in diesem Fall der Herr, Gott, zog an Mose vorüber und rief: Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld ist groß, meine Liebe und Treue kennen kein Ende. Ich lasse Menschen meine Liebe erfahren über tausende von Generationen. Ich vergebe die Schuld und die Bosheit derer, die sich gegen mich aufgelehnt haben, doch ich strafe auch. Wenn jemand mich verachtet, dann muss er die Folgen tragen, und nicht nur er, sondern auch seine Kinder, Enkel und Urenkel.
Warum ist der Text, das impliziere ich jetzt einfach mit der Fragestellung, warum ist der so wichtig, wenn wir über Gottesbild reden?
Erstmal entstehen da ganz viele Fragen. Also wenn wir sagen, Gott ist Liebe, wie passt das zusammen? Weil unter Liebe verstehe ich und ich glaube viele andere auch was anderes. Und ich verstehe jeden oder jede, die sagt, hey, irgendwie tue ich mir schwer damit. Also wie passt dieser Text oder dieses Bild, was auch häufig im Alten Testament auch in anderen Stellen zum Vorschein kommt, wie passt das jetzt zusammen? Also ich möchte erstmal zum Ausdruck bringen, es erstmal so stehen lassen und sagen, okay, erstmal die Frage in den Raum stehen, was machen wir jetzt damit?
Und ich habe mal gelernt, die Theologie lebt von Fragen, also Entwicklung generell lebt von Fragen. Die Gemeinde möchte zwar lieber erstmal eine klare Antwort kriegen, aber manchmal müssen wir das auch so ein bisschen einwirken lassen, uns Fragen stellen lassen dürfen. Was ich halt total spannend an dem Text finde, ist, dass es, ich korrigiert mich, ich glaube, das ist das erste Mal und auch von wenigen Stellen in der Bibel, wo Gott sich selbst charakterisiert. Ja, das ist ja der Kontext. Ja, was ist eigentlich der Kontext? Was ist eigentlich der Kontext, Christian?
Jetzt geht die Frage an mich direkt. Ja, es ist gut, wo fängt man jetzt an? Ne? Aber unmittelbar vorher ist Mose so im Dialog mit Gott oder auch am, wie soll man sagen, also schon negotiate, wie heißt das auf Deutsch?
Verhandeln.
Ja, genau, danke. Also er verhandelt mit Gott und spricht den Wunsch aus, was ja echt schon krass ist, lass mich dich in deiner Herrlichkeit sehen. Also Mose verlangt hier von Gott, zeig dich mir, ich habe keine Lust mehr auf diese Bilder, weißt du, die machen sich ein goldenes Kalb hier und ich bin damit überfordert, dann willst du die vernichten, dann sagst
vielleicht
du,
müssen wir da auch noch mal kurz sagen, was ist, für alle, die es nicht vielleicht nicht ja. wissen, was ist das mit dem goldenen Kalb?
Okay, also das Volk Israel, ja, das Volk Israel ist von Gott aus Ägypten geführt worden durch Wunderwirken und ja, landet in der Wüste letztlich, ja, und hat eben so ein bisschen Wegstrecke vor sich. Und Gott ruft Mose auf einen Berg, weil das Volk Gottes Stimme gehört hat, so bei der Verkündung der 10 Gebote. Und die sagen, boah, das halten wir nicht aus. Also diese Stimme ist so mächtig. Und das, Mose, geh du mal hin. Dann geht Mose hin und kommt einfach nicht wieder für eine lange Zeit. 40 Tage, 40 Nächte wird gesagt. Und die fangen an, ungeduldig zu sein und sagen, okay, hier, Moses Bruder, du bist doch Priester oder so, du mach uns mal ein goldenes Kalb.
Super Idee.
Ja, tolle Idee. Ne? Also zeig uns irgendeinen Gott, den wir greifen können. So verstehe ich das, so lese ich das. Ne? Und Mose kommt dann natürlich wieder, so würde man es im Film auch erwarten, als die gerade um dieses goldene Kalb tanzen und es anbeten und sagen, oh, das ist unser Gott, der uns aus Ägypten geführt hat. Und Mose schmeißt diese Steintafel mit den 10 Geboten hin. Und also eigentlich eine Geste von Aufgeben, ne? Ist ja Kapitulation, ey, ich habe keine Lust mehr auf. Wo sie gerade erst am Anfang stehen, ihrer Befreiung. Also, und dann tritt Mose in die Verhandlung, weil Gott eben irgendwie Wut äußert und sich wütend zeigt. Und Mose ist so die Verbindung hier zwischen dem Volk Israel und Gott. Mhm. Und an irgendeinem Punkt sagt er, Gott, ich brauche dich jetzt sichtbar, ja. Und dann sagt Gott, okay, du kannst meine Herrlichkeit nicht sehen, aber ich will an dir vorüberziehen. So, du kannst meinen Rücken anschauen. Ne? Ein schöner Rücken kann ja auch.
Vorne wäre zu krass.
Ja. Genau. Und spricht seinen Namen aus. Und das sind eben diese zwei Verse, die wir gelesen haben. Das ist der Name Gottes. Also da, wie du sagst, Benni, er charakterisiert sich.
Und was mir lange Zeit, also ich tatsächlich, ich habe Theologie studiert, 5 Jahre und ein Semester dazu. Und das habe ich nicht gewusst, dass dieser Text, den wir hier gerade gehört haben, das ist der meistzitierte Text des Alten Testaments. Also wir alle kennen wahrscheinlich Johannes 3, Vers 16, zumindest paraphrasieren. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, da sind wir bei dir, Alberto, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese Art von Text, die wir so im christlichen Glauben, im Neuen Testament so auf, wenn wir was über Glauben sagen, zitieren wir Johannes 3, Vers 16 als erstes. Das ist jetzt hier dieser Text. Ich habe auch mal so ein bisschen was vorbereitet. Ihr könnt euch das ja anschauen. Ich habe eine ganze Liste an Bibeltexten mitgebracht, wo die anderen Autoren der Bibel, also sowohl Mose an anderen Stellen, aber auch die Propheten, Weisheitsliteratur, die Psalmen, das heißt, diesen Text immer mal wieder so aufgegriffen haben und aufgreifen. Also über 25 Mal wird sehr, sehr deutlich hier 2. Mose 34, Vers 6, Vers 7 zitiert. Und das hat mir erstmal so ein bisschen, das beeindruckt mich, weil ich hier feststelle, hier ist plötzlich irgendwie so ein ganz zentraler roter Faden, wo es sich jetzt lohnt, eigentlich so ein paar Fragen zu stellen und das stehen zu lassen und so wie Samuel, wie du gesagt hast, darüber nachzudenken. Ne? Okay, das scheint also schon damals bei der weiteren Entstehungsgeschichte der Bibel die Autoren, die von Gott inspiriert worden sind, weiterhin berührt zu haben, dass sie gesagt haben, wir müssen das immer wieder aufgreifen. Immer wieder da uns dran reiben. Also ich glaube, das ist Psalm 77, da sagt der Asaf, der erlebt irgendwie einfach eine persönliche Krise oder das Volk Israel erlebt eine Krise und er ist Priester am Tempel und er stellt so diese Frage, Gott, wo bist du? Hältst du dich an das, was du vor Vorzeiten mal versprochen hast, dass du barmherzig bist, dass du gnädig bist, dass du liebevoll bist? Ja, da werden nämlich all diese Worte, die dort im Hebräischen in 2. Mose 34 verwendet werden, zum Großteil auch wieder verwendet. Und dann kommt er zum Schluss irgendwann im Laufe seines Nachdenkens im Psalms. Ja, ich will darauf vertrauen. Ich will darauf vertrauen. Ja. Und das ist nur ein Beispiel von vielen, von mehreren, die ich total, total spannend finde. Psalm 86, Vers 15 zum Beispiel. Du aber, Herr, bist ein barmherziger und gnädiger Gott, langsam zum Zorn und groß an Gnade und Wahrheit. Ja, das ist so die Elberfelder, die übersetzt das, was du, Christel, gerade in der Hoffnung für alle übersetzt hast, so. Versucht so ein bisschen das Hebräische noch mit hervorzubringen.
Ich muss schon die ganze Zeit, während wir auch über die Liebe sprechen, immer wieder daran denken, dass das haben wir auch schon mal irgendwann miteinander in dieser Gruppe besprochen, dass es durchaus, wenn ich in den Gemeinden so zu Predigten bin, es immer wieder mal Leute gibt, die entweder mir selbst persönlich oder hinter meinem Rücken darüber sprechen, oh, der Stank, der spricht immer nur über die Liebe. Mhm. Kann ja nicht mal irgendwann mal was Richtiges predigen. Und ich finde, dieser Text, den wir hier gerade haben, ne, Samuel, auch wenn er diese ganzen Fragen auslöst, der drückt ja genau das aus. Dass Liebe nicht bedeutet Friede, Freude, Eierkuchen, immer alles schön, mach mal ruhig weiter. Also wenn du deine Schwester schlägst, schlag sie halt weiter, weil ich habe dich ja lieber als dein Vater. Sondern dass Liebe eben auch bedeutet, wie, das habe ich ja eben auch schon mal so versucht zu sagen, dass es ein klares Bekenntnis zum Schutz des Menschen ist. Und ein klares Bekenntnis zum Schutz des Menschen trägt auch immer die Seite von Grenze und Strafe und Stopp. Würde jetzt den Begriff Strafe pädagogisch, ist ja jetzt kein pädagogischer Podcast, sondern ein anderer. Also ich höre in dem ersten Teil des Textes, höre ich auch echt eine Berufung so für mich. Wenn ich denjenigen als, oder diejenige, Gott ist ja alles, Mutter, Vater, mehr, Samuel, ne, Gott ist immer mehr, wenn ich einen Gott anbete, der für Gnade, Barmherzigkeit und Liebe steht, dann höre ich da sofort einen Auftrag. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann bekenne ich mich dazu, dass ich an meiner Gnadensfähigkeit, meiner Barmherzigkeitsfähigkeit und meiner Liebesfähigkeit arbeiten will. Und im zweiten Teil, wo es darum geht, aber ich werde auch bestrafen, da höre ich für mich keinen Auftrag. Sondern da höre ich eher diese Beruhigung. Und weißt du was, Carsten? Ich kümmere mich darum,